Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid oder auch zum ersten Mal dabei seid. Wir sind auch anwesend. Hier ist Tanina.
Und hier ist der Peter. Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast im Bereich Gesundheit und Recht.
Das können wir unglaublicherweise ganz bescheiden wirklich behaupten.
Ja, wir haben die Statistiken bekommen und es hat uns wirklich überrascht und auch gefreut, dass wir in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich auf Platz 1 der Gesundheitscharts stehen.
Grüße gehen in die Schweiz und Österreich.
Natürlich. Ja, und so auch nach Hongkong. Wir sind auf Platz 4 in Hongkong und in Platz 5 in Schweden. Wir wissen gar nicht, dass da so viele Menschen Deutsch sprechen und verstehen.
In den schwedischen Podcast-Charts sehen wir auch ganz toll aus. Weißt du, erst kommen dann so schwedische Podcasts, die heißen Hückmölückelül. Oder hätte man erträubert? Und dann steht da Dardot Krankenhaus. Wir fühlen uns da sehr wohl gut aufgehoben
in
den schwedischen Charts. Also es ist wirklich ganz großartig. Und eure Meinung hier und eure Rückmeldung, die sind uns natürlich auch super wichtig. Und deshalb werden wir auch alle paar Folgen mal so ein paar davon vorstellen. Und wir dachten, heute wäre eigentlich mal ganz schön. Was hast denn du da so, Peter? Bei dir kommen ja die ganzen E-Mails in Arm.
Bei mir kommen die E-Mails an und ich will gar nicht eine besondere herausgreifen, sondern es haben uns sehr, sehr viele geschrieben, macht doch bitte längere Folgen. 20, 25 Minuten sind einfach zu kurz. Und nein, wir wollen dabei bleiben.
Da sind wir bockig, das machen wir nicht.
Wir sagen auch, viele können das dann hören in der vielleicht 30-minütigen Mittagspause, in der 25-minütigen Fahrt zur Arbeit, im Zug oder im Auto oder wo auch immer. Das sind eigentlich ganz angenehme Längen.
Und wir haben ja jetzt auch wöchentlich für euch eine Folge, die jeden Donnerstag on air ist.
Ich habe noch zwei Nachrichten. Eine, die ist vom Gunther. Und Peter, die geht eigentlich hauptsächlich an dich. Da schreibt nämlich ein Anwalt, der nicht zeigen will, wie cool er eigentlich ist. Wenn der wüsste. Irgendwann lassen wir die Katze vielleicht mal aus dem Sack.
Da sprichst du was ganz Wichtiges an. Also als Anwalt ist man ja immer bedacht, sehr förmlich zu klingen, dass man sich so ein bisschen auch hinter dem Anwaltssprech versteckt. Und das will ich in diesem Podcast gar nicht. Ich will einfach so reden, nicht wie mir die Schnauze gewachsen ist, aber zumindest so, dass ich verständlich bleibe, dass jeder auch die juristischen und medizinischen Begriffe versteht. Und da breche ich mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich sage, hier bin ich der Anwalt, der von allen verstanden wird.
Und Gunther schreibt noch mehr, er findet es gut, dass du immer deutlich machst, dass es bei den Fällen nicht in Klammern nur ums Gewinnen geht, sondern eben um die Menschen.
Ich bin ja ganz bewusst Patientenanwalt und ich habe daher auch ein Herz für Patienten und Patienten haben sicherlich eine andere Lobby als Ärzte, das muss man so sagen und darum freue ich mich dann für Patienten auch mich einsetzen zu können und dass deren Position, deren Stellung und deren Rechte verbessert werden.
Ich habe noch eine Nachricht von der Nathalie aus der Schweiz. Finde ich ganz großartig. Danke schon mal, Nathalie. Ich finde euren Podcast mega spannend, da ich selbst auch schon eine OP erlebt habe, die Schäden nach sich gezogen hat. Und dann bezieht sich Nathalie noch auf unseren zweiten Fall, in dem wir ganz kurz über OPs am falschen Körperteil gesprochen haben. Also zum Beispiel am linken statt am rechten Knie. Und Nathalie schreibt, in der Schweiz muss man die Markierung am Körper grundsätzlich selber machen. Und sie ist auch auf dem Weg in den OP noch 4 bis 5 Mal gefragt worden, ob das denn jetzt wirklich die richtige Stelle ist. Wusstest du das?
Nee, ist mir auch neu und aber zeigt, dass es einfach auch wichtig ist und scheinbar in manchen Ländern, so wie in der Schweiz, sogar notwendig, das selber zu machen.
Also schreibt uns bitte gerne weiter und folgt uns auch gerne auf Instagram, Tatort Krankenhaus. Da bekommt ihr auch immer alle News, was wir als nächstes mit euch vorhaben. Da verpasst ihr nichts. So, und jetzt könnten wir auch mal mit unserem Fall beginnen. Und das ist eine Geschichte, in die ich wahrscheinlich viel dümmer einsteige als ganz viele von euch. Es geht nämlich zu Beginn um eine klassische Gürtelrose. Die habe ich jetzt noch nie gehabt, zum Glück, aber schon hunderte Male habe ich davon gehört. XY, der Arme, der hat eine schmerzhafte Gürtelrose. Oder kürzlich sagte noch ein Radiokollege von mir, mir geht's heute nicht so gut. Ich hatte heute Morgen eine Impfung gegen Gürtelrose. So, meine Mutter, liebe Grüße an Helga, ist für mich manchmal so mal ein besseres Wikipedia. Ich habe sie gefragt, was ist denn eine Gürtelrose? So, Antwort meiner Mutter, meine Güte, du machst doch jetzt einen Medizin-Podcast und weißt das nicht. Das ist ein Herpes. Und da hat sie recht.
Da hat deine Mutter absolut recht. Vielleicht sollte ich das nächste Mal den Podcast mit deiner Mutter machen.
Ja, Gut, super. Ich frage mal.
Die tatsächliche Übersetzung ist Herpes Zoster für die Gürtelrose. Und was viele nicht wissen, etwa 95% aller Erwachsenen tragen das Virus, das ist nämlich eine Viruserkrankung, in sich.
Hm. Ist ja wie beim Lippenherpes dann halt auch, man hat den Virus, aber
genau.
Es muss halt gewisse Umstände haben, dass er dann halt zum Vorschein kommt und ausbricht.
Genau, diese Umstände sind in der Regel, dass man als Kind schon Windpocken hatte und das ist eine Folgeerkrankung der Windpocken. Ereilt meistens die über 50-Jährigen und ja, eine Impfung ist möglich, sich gegen Gürtelrose impfen zu lassen, weil es auch sehr, sehr schmerzhaft und sehr langwierig sein kann. Ob eine Impfung sinnvoll ist, das sollte man mit seiner Ärztin oder seinem Arzt dann auch besprechen.
So, unseren Fall heute betrachten wir aus der Sicht von Liliana. Sie ist zusammen mit ihren beiden Kindern die Klägerin vor Gericht, aber sie ist nicht die Betroffene in unserem Fall. Das ist nämlich ihr Mann Vitali, der heute nicht mehr lebt. Vitali ist damals 38 Jahre alt, arbeitet als Dachdecker in einem mittelständischen Betrieb, wohnt mit seiner Frau und den zwei gemeinsamen Söhnen in einem kleinen Dorf mit 7000 Einwohnern. Vor 5 Jahren haben sie dort ein kleines Häuschen in einer Neubausiedlung gebaut. Mit den meisten Nachbarn verstehen sie sich gut, man trifft sich zu gemeinsamen Grillabenden, die Kinder spielen miteinander. An einem Montagmorgen beginnt Vitalis Leidensweg. Sein Wecker klingelt um 6 Uhr. Wie immer, er will aufstehen, ins Bad gehen und merkt, hoppala, mein Fuß tut aber ganz schön weh. Er macht sich aber keine großartigen Gedanken, obwohl er humpelnd ins Badezimmer läuft. Liliana, seine Frau, steht jeden Morgen gemeinsam mit ihrem Mann auf, kocht ihm Kaffee, schmiert die Brote für die Mittagspause. Als sie ins Bad kommt, steht Vitali noch in Unterwäsche vor dem Waschbecken und sie bemerkt einen blauen Fleck an seinem rechten Oberschenkel. Sie hält es auf den ersten Blick für einen Besenreißer, macht Vitali aber darauf aufmerksam. Vitali drückt sein Bein an der Stelle und schreit plötzlich vor Schmerzen auf. Trotzdem fährt er zur Arbeit und auch am nächsten Tag noch. Am Mittwoch allerdings sucht er wegen der Schmerzen seine Ärztin auf. Diese untersucht ihn, stellt weder Fieber noch Taubheit in Vitalis Oberschenkel fest, diagnostiziert aber einen klassischen Herpes Zoster, eben eine Gürtelrose am Oberschenkel. Peter, ist das nicht eigentlich eine ungewöhnliche Stelle für eine Gürtelrose? Also ich kenne das so im Rumpfbereich oder ich glaube noch so Richtung Hals, Kopf.
Ja, also am häufigsten kommt die Gürtelrose im Bereich der Brust und des Rückens vor, aber auch mitunter am Bein, an den Beinen, an den Armen.
Das wusste ich gar nicht.
Es kann an sich überall am Körper auftreten. Also es ist nicht ausgeschlossen, aber wie du richtig sagst, am Oberschenkel ist es eher selten.
Und das legt sich auch so, Gürtelrose, also das legt sich wie so ein Ring um das Körperteil oder um den Rumpf.
Ja. Meistens auf einer Seite, es gibt auch, dass beide Beine beispielsweise betroffen sein können, das ist aber sehr selten, meistens ist es auf einer Seite. Mhm.
Also Vitali hat jetzt auf jeden Fall eine Diagnose, es ist eine Gürtelrose, er bekommt dagegen Medikamente, das ist eine Creme und es sind auch Tabletten. Am Freitag, wir sind immer noch in derselben Woche, sind die Schmerzen in seinem rechten Fuß so stark, dass er wieder bei seiner Ärztin vorstellig wird. Vitali schleppt sich mittlerweile an Unterarmkrücken in die Praxis, weil er kaum auftreten kann. Die Ärztin sagt, solche Schmerzen seien bei einer Gürtelrose durchaus normal und verschreibt ihm nochmal und auch andere Medikamente. Und er soll bitte am Montag nochmal in ihre Praxis kommen, dann würde sie ihm Blut abnehmen. Aber schon am nächsten Tag, es ist der Samstag, leidet Vitali an so starken Schmerzen, dass er sich von seiner Frau ins Krankenhaus fahren lässt. Als er dort untersucht wird, ist sein Blutdruck im Keller. Vitali ist mittlerweile kaum noch ansprechbar und er ist nicht in der Lage, die Fragen des Arztes zu beantworten. Sofort werden verschiedene Untersuchungen gemacht und dabei unter anderem auch eine indurierte Leiste festgestellt. Peter, ich brauche dich jetzt.
Ja, Induration, das ist das Substantiv dazu. Das heißt, eine pathologische Verhärtung eines Gewebes. Das ist die Induration, also eine gewebliche verhärtete Leiste wurde
also es ist jetzt nicht im Bereich des blauen Flecks am Bein, was seine Frau entdeckt hat, auch nicht in dem Fuß, sondern weiter oben,
da
ist was in der Leiste. Ja. Die weiteren Diagnosen fallen dann auch noch gravierender aus. Vitali hat eine schwere Sepsis, also eine Blutvergiftung und seine Nieren versagen. Es geht wirklich alles ganz Schlag auf Schlag.
Ja, eine Sepsis wird im Volksmund Blutvergiftung genannt, ist aber nicht ganz richtig diese Bezeichnung. Aber dennoch kann die Sepsis sehr fulminant, sagt man, also sehr, sehr schnell und heftig ablaufen. Das braucht manchmal nicht Tage, das geht manchmal in Stunden. Und dass dann die Organe angegriffen werden bei einem septischen Schock beispielsweise, das ist somit die Endstufe der Sepsis, gibt eigentlich 4 Grade bei der Sepsis. Und das kann ganz, ganz schnell gehen und dann ganz, ganz gravierend. Und leider führt es auch sehr, sehr häufig zum Tode.
Also in der Lage, in der Vitali jetzt ist, ist es wirklich lebensbedrohlich jetzt für ihn.
Ja, das ist auf jeden Fall lebensbedrohlich, wenn man nicht entsprechend schnell und konsequent reagiert und therapiert.
Vitali wird schnell und sofort in die nächstgelegene Uniklinik gefahren. Dort wird ein CT von seinem Bauchraum und den unteren Extremitäten gemacht, mit Verdacht jetzt auch auf Fasziitis. Also das würde ich jetzt mal übersetzen mit Entzündung des Fasergewebes.
Ja, das ist richtig. Da wird dann im Regelfall eine sogenannte Faszienspaltung vorgenommen. Das ist das Aufschneiden der Bindegewebehülle um die betroffene, sprich geschwollene Muskelgruppe.
Mhm.
Und dann kann sich das Muskelgewebe wieder ausdehnen und dadurch kommt es dann zu einer Druckentlastung.
Es wird aber immer dramatischer. Es funktioniert ja offensichtlich nicht, was die Ärzte versuchen bei Vitali. Er kommt dann in den Operationssaal. Man öffnet seinen Bauchraum, um seine Bauchorgane auf Verletzungen und Erkrankungen zu untersuchen. Also es fing im Fuß an, jetzt sind wir schon bei geöffnetem Bauchraum. Was ist da los?
Ja, weil die Sepsis ja auch in diesem Bereich sich breit gemacht hat. Die Organe waren betroffen, nicht nur die Nieren, sondern weitere Organe. Und es wurde ja diese Faszienspaltung gemacht und dann wurde noch zusätzlich eine Nekrosektomie gemacht. Nekrosektomie, das einmal kurz erklärt, das ist das vollständige Entfernen von nekrotischem Material.
Also Gewebe. Abgestorbenes Gewebe.
Genau, das ist abgestorbenes Gewebe und das wird dann entfernt. Also hier kam einiges zusammen. Wenn man das nicht entfernt, ist der Tod die sichere Folge, aber das hat man noch gemacht. Aber wie wir schon am Anfang gehört haben, wie wir jetzt weiterhören werden, letztendlich ohne Erfolg.
Ja, nach diesem Eingriff wird Vitali auf die Intensivstation gebracht. Sein Zustand ist sehr schlecht. Er bekommt Antibiotika, aber in den nächsten Stunden verschlechtert sich sein Zustand einfach immer mehr. Sein Kreislauf beginnt zu versagen und dann geht es auch Schlag auf Schlag. Am Oberschenkel und auch am Hoden von Vitali entstehen weitere Nekrosen. Das bedeutet, das Gewebe stirbt ab. Die Ärzte leiten noch schnell eine Not-OP ein. Sie versuchen möglichst viel auch dieses abgestorbenen Gewebes zu entfernen, aber sie bekommen die Lage einfach nicht mehr in den Griff. Und an diesem Zeitpunkt stellen die Ärzte dann auch alle Bemühungen ein, Vitali zu stabilisieren. Und kurze Zeit später stirbt er. Von was für einem Zeitraum reden wir denn jetzt hier? Der blaue Fleck und Vitali verstirbt.
Ja, das waren nur ganz wenige Tage und im Endeffekt bei der sich weiterentwickelnden Sepsis wenige Stunden, bis es dann zum Tode gekommen ist. Das zeigt einfach einmal mehr, dass auf eine Sepsis sehr schnell reagiert werden muss und auch intensiv reagiert werden muss, weil es sehr fulminant sich entwickeln kann und dann ist es mitunter zu spät. Ich weiß jetzt nicht die genauen Quoten, aber bis zu 25% aller Sepsen verlaufen tödlich.
Jetzt haben wir am Anfang schon gesagt, Vitalis Frau Liliana tritt als Klägerin in diesem Verfahren auf. Es ist vor Gericht gegangen.
Es ist gar nicht selten und die Frage kommt bei uns auch sehr häufig auf. Was ist, wenn jemand verstirbt während des Prozesses oder vielleicht auch davor? Dann können die Erben den Prozess weiterführen. Da ist noch kein Ende. Also wenn der Mandant verstirbt während des Verfahrens, können die Erben, sofern sie das Erbe nicht ausgeschlagen haben, den Prozess weiterführen. Und was man wissen muss, wenn es mehrere Erben gibt, dann können nur alle Erben gemeinsam tätig werden. Wenn es 10 Erben gibt, 9 wollen den Prozess weiterführen, aber einer möchte nicht, kann der Prozess nicht weitergeführt werden. Es geht nur gemeinsam. Alle oder keiner.
Also in diesem Fall war das seine Frau und seine beiden Kinder.
Ja. Die beiden minderjährigen Kinder, vertreten durch die Mutter und die Mutter selber, die Ehefrau dann, die haben den Prozess aufgenommen und geklagt. Er ist ja vor dem Prozess gestorben und die haben als Erben dann entsprechend Ansprüche geltend gemacht. Und wir hören jetzt gleich, wie der Prozess verlaufen ist.
Peter, an welcher Stelle ist da jetzt was falsch gelaufen? Also man hat ja den Eindruck, die haben ja alles sofort untersucht, erst operiert worden, der Bauchraum wurde geöffnet und ja, die sind der Zeit vielleicht ein bisschen hinterhergelaufen, aber ich habe das Gefühl bei diesem Fall, es ist ja immer schnell reagiert worden. Wo ist der Fehler passiert?
Ja, letztendlich hat sich herausgestellt, auch in dem gerichtlichen Verfahren, was wir dann geführt haben, dass unsere Auffassung, dass der Arzt bzw. die Ärztin in diesem Fall weitergehende Untersuchungen hätte durchführen müssen, auch vom Sachverständigen bestätigt worden ist. Hier haben sich die Symptome geändert, wie du vorhin richtig gesagt hast. Es gab eine Verhärtung im Leistengegendbereich und also ein ganz anderes Symptom, was mit der Gürtelrose an sich erstmal gar nichts zu tun hat. Und da hat der Arzt, die Ärztin haben versäumt, weitergehende körperliche Untersuchungen vorzunehmen. Unter anderem das Versäumen. Es gab noch andere Versäumnisse, aber auf die wollen wir an dieser Stelle nicht weiter eingehen. Also die haben keine Befunde erhoben. Dann hätten sie nämlich erkennen können und auch müssen, dass es nicht eine gewöhnliche Gürtelrose ist, sondern die sich einfach desaströs weiterentwickelt hat bis hin zu einer Sepsis und dann hätte man viel früher reagieren müssen.
Ja, man hat bei diesem Fall einfach so das Gefühl, sie mussten ja immer wieder neu reagieren dann auch, weil ja es plötzlich ja so Schlag auf Schlag sich überall wieder verschlechterte.
Ja, nicht genau geguckt, sie haben gar nicht untersucht, gar nicht körperlich untersucht und man nennt das Ganze dann einen Befunderhebungsfehler. Und bei einem solchen Befunderhebungsfehler wird immer gefragt, wenn die Befunde erhoben worden wären, was wäre dann weiter passiert? Wenn die Befunde erhoben worden wären, hätte man festgestellt, oh, hier gibt es schon eine Sepsis, wir müssen sofort mit Antibiotika reagieren. Und dann wird die weitergehende Frage gestellt, hätte mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% die Befunderhebung ein Ergebnis gebracht, auf das man hätte reagieren müssen, also ein reaktionspflichtiges Ergebnis. Und das hat der Sachverständige hier in dem Prozess gesagt. Ja, wenn körperlich untersucht worden wäre, bildgebende Verfahren noch angewandt worden wären, dann hätte mit hinreichender Wahrscheinlichkeit festgestellt werden können, dass eine Sepsis vorliegt. Und wenn man dann darauf nicht reagiert, dann ist das ein grober Fehler. Und darum hat das letztendlich dann auch zu einer Haftung geführt. Und um das Ergebnis vorwegzunehmen, das Gericht hat das dann auch so gesehen, hat den Worten des Sachverständigen Taten folgen lassen und einen Vergleichsvorschlag gemacht, den letztendlich beide Seiten angenommen haben. Insgesamt wurden den beiden Kindern 125.000 Euro jeweils zugesprochen und der Ehefrau 100.000 Euro. Und das ist in erster Linie kein Schmerzensgeld. Man muss wissen, für den Tod gibt es in Deutschland wenig Schmerzensgeld, weniger als wenn man noch lebt und vielleicht ein Pflegefall ist, das sind dann ganz andere Dimensionen, sondern in erster Linie ist das ein Unterhaltsschaden, weil der Ernährer der Familie, der Ehefrau und der beiden Kinder ist weggefallen und darum ist dieser Betrag in erster Linie ein sogenannter Unterhaltsschadensersatzbetrag.
Ist das denn ein sehr ungewöhnlicher Verlauf? Also wissen wir denn, warum sich das bei ihm so dramatisch entwickelt hat? Ich sehe jetzt einige Leute vielleicht so, oh Gott, ich habe eine Gürtelrose, kann mir das auch passieren in dem Ausmaß?
Ja, das ist ein sehr ungewöhnlicher Fall. Normalerweise führt eine Gürtelrose nicht zwangsläufig zu einer Sepsis und schon gar nicht dann zum Tode, wie in diesem Fall, den wir hier betrachtet haben. Aber eine Gürtelrose kann sehr, sehr langwierig sein und sehr, sehr schmerzhaft. Darum sollte man gut überlegen, wenn man jenseits der 60 ist, glaube ich, die Empfehlung bei den Impfungen, ob man sich nicht impfen lässt. Also es gibt viele bekannte Beispiele, auch von jüngeren Leuten, auch von Sportlern, die dann ihren Beruf Sport nicht mehr ausüben konnten. Es gibt einen ganz bekannten Fußballer zum Beispiel, weil sie an einer Gürtelrose erkrankt sind.
Also kann man im Fall von Vitali schon sagen, also es war ein sehr, sehr unglücklicher Verlauf bei ihm und was halt eben noch als äußerst unglücklich darauf kam, dass die Ärzte nicht schnell genug reagiert haben und nicht ausreichend genug es untersucht haben.
Ja, hier sind einfach differenzialdiagnostische Maßnahmen nicht ergriffen worden. Man ist von der gewöhnlichen Gürtelrose ausgegangen, aber die war es zwar auch, aber nicht ausschließlich. Und da wurden die Augen zugemacht und nicht das Erforderliche unternommen.
Ein sehr dramatischer Fall mit einem sehr, sehr traurigen Ende, dass Vitali verstorben ist und seine Frau mit den Kindern jetzt alleine ist. Jetzt haben sie Geld bekommen, aber ihren Vitali nicht mehr.
Nein, ihren Ehemann und ihren Papa bekommen sie leider nicht zurück und mit 38 Jahren zu versterben, das ist auch schon ein Schicksal für die ganze Familie, die dann zurückbleibt.
Ja, das sind auch Fälle, die wir hier in Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen, besprechen. Wir haben uns, Peter, aber auch überlegt, wir haben ja bisher Fälle gehabt, die wirklich immer auch ein Ende haben, die mit einem Vergleich geendet sind oder in einem Verfahren. Du hast vorgeschlagen, Moment mal, ich habe da auch ganz, ganz viele richtig interessante Fälle, über die wir sprechen sollten. Da gibt es noch gar kein Urteil. Und wir haben uns überlegt, warum sollen wir die nicht auch vorstellen?
Ja, wir wollen euch ein Stück weit mitnehmen in die Fälle und dann vielleicht so wie der ein oder andere wird es kennen, Aktenzeichen XY ungelöst und 2 Jahre später werden dann die gelösten Fälle vorgestellt oder auch noch später oder auch mal zeitlich früher und wir werden euch einfach mitnehmen bei den Fällen und euch immer berichten, wie sie weitergegangen und wie sie ausgegangen sind.
Ihr könnt uns auch gerne Anregungen schicken und sagen, zu dem und dem Thema, da habt ihr da nicht einen Fall, das würde mich ganz besonders interessieren. Da haben wir ganz große Ohren, da hören wir drauf und so wie ich das Portfolio von dir, Peter, kenne, hast du wirklich zu fast jeder Thematik hast du einen Fall da, über den wir sprechen können.
Ja, ich denke, wir haben eigentlich mittlerweile alles abgedeckt, was vorkommen kann im Bereich des Arzthaftungsrechts und da werden wir sicherlich was finden. Und wir wollen ja auch mal eine Sonderfolge machen mit Fragen unserer Zuhörer und dann gerne zuschicken. Wir versuchen das mit aufzunehmen. Wir können nicht garantieren, dass das bei jeder Frage der Fall ist, aber wir versuchen es weitestmöglich in unsere Sondersendung, die wir ab und an dann mit den Fragen von euch machen werden, aufzunehmen.
Deswegen nehmt gerne jederzeit mit uns Kontakt auf. Ihr findet uns auf Instagram, Tatort Krankenhaus ist da das Stichwort. Und wenn ihr noch zwischendurch eine nette Bewertung da lasst und uns downloadet, da freuen wir uns natürlich auch.
In diesem Sinne, das war's für heute.
Und bis zum nächsten Fall.
Tschüssi.